Offenbarung Kapitel 15 waren wir ja stehen geblieben. Und wir haben da das letzte Mal uns diesen Einschub angeschaut, die Verse 2 bis 4. Das heißt, wir wollen heute den Rest von Kapitel 15 betrachten. Die Verse 1 und dann die Verse 5 bis 8, beziehungsweise bis 16, 1 können wir lesen. Das heißt, darf einfach gerne jemand aus dem Internet vorlesen, Offenbarung Kapitel 15. Und vielleicht lesen wir einmal das ganze Kapitel der Vollständigkeit halber, Offenbarung Kapitel 15, Verse 1 bis 8. Und dann wollen wir heute den Fokus auf die Verse 5 bis 8 legen.
Nach Luther. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wundersam. Sieben Engel. Die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen: Groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Danach sah ich, da ward aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Und es ging aus dem Tempel die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reiner, heller Leinwand und umgürtet die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel war voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde.
Dankeschön, bis dahin. Gut, wir haben das letzte Mal diesen kleinen Einschub behandelt, gell, die Verse 2 bis 4, wo dieser Blick auf die Überwinder gegangen ist. Gell. Und wir haben ja festgestellt, bei dem, wie es beschrieben steht, dass das Überwinder waren, von wem? Wo kamen die her? Wo gehörten die dazu? Ja, richtig, das waren Juden. Ne? Das ist sehr eindeutig im Text nachvollziehbar. Wir haben diesen Zusammenhang mit dem Lied des Mose gesehen. Gell? Und auch wenn man dann in dieses Lied des Mose schaut, dann wird da genau dieser Zusammenhang hergestellt. Ne? Das heißt, ich sah hier, wenn wir diese Überwinder eben aus dem Volk Gottes gesehen. Gell? Und da ist das auch nochmal so eine kleine Mahnung. Ne? Nämlich, warum trifft denn das Volk Gottes so eine große Not? Weil sie Jesus abgelehnt hatten. Richtig, richtig, genau. Ich habe jetzt, wenn man nochmal vielleicht jetzt in der jetzt hier Ostern, Karwoche, ne, sich mal ein bisschen Zeit genommen hat, mal die vier Berichte in den vier Evangelien über die Kreuzigung zu lesen, dann kommt man unweigerlich an diese Stelle, oder? Wo die Juden vor dem Thron des Pilatus stehen und rufen: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ne? Kreuzige ihn, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das heißt, den Kaiser von unten, den haben sie selbst zu ihrem König gesetzt. Und in der Folge kam dann genau das über die Juden, oder? Das ist hereingebrochen. Mose hat das vorausgesagt. Das ist, wenn man mal hineinschaut in 5. Mose 28, eine der gewaltigsten Stellen, wenn wir einmal kurz einen Blick hineinwerfen, 5. Mose 28, also kurz vor diesem Lied des Mose. Und es ist ja ein ganz bekanntes Kapitel, da geht es um Fluch und Segen. Na, und da muss man auch aufpassen, in welchen Zusammenhang man das Ganze stellt. Aber wenn man da mal hineinschaut, dann und mal hineinblickt ab dem Vers 49, darf gern mal jemand lesen, 5. Mose 28 ab Vers 49. Am besten, wenn jemand aus dem Internet liest, dann hören es alle gut.
Der Herr wird ein Volk über dich schicken von fern, vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst. Ein Volk mit Brechen, das die Person des Alten respektiert und die Junge nicht schuf. Es wird die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren, bis du vernichtet bist und wird dir nichts übrig lassen vom Korn, Moos, Öl von den Jungtieren, deinen Rindern und Schafen, bis es dich umgebracht hat. Es wird dich bedrängen in all deinen Tore, bis es deinen hohen und festen Mauern, auf die du dich verlässt, niedergeworfen hat in deinem ganzen Land. Und du wirst in all deinen Toren bedrängt werden, in deinem ganzen Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat.
Genau, kann vielleicht jemand, ja, willst du weiterlesen, Amelie, geht's wieder?
Ja.
Da war die Tirza, oder?
Ja, die Tirza, ja.
Genau. Okay, fast 53, Amelie. Mhm.
Ja. Du wirst die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott,
Amelie, vielleicht lass jemand anders, Amelie, lass jemand anders lesen vielleicht, gell? Kann jemand anders weiterlesen, Vers 53? Wir sind gerade 5. Mose 28, ab Vers 53.
Vers 53, was, ja. Wie weit?
Einfach mal, bis ich Stopp sage.
Mhm. Du wirst die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, essen in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Ein Mann unter euch, der zuvor verwöhnt und in Üppigkeit gelebt hat, wird seinen Bruder und der Frau in seinen Armen und dem Sohn, der noch übrig ist, von seinen Söhnen nichts gönnen, von dem Fleisch seiner Söhne, das er isst, weil ihm nichts übrig geblieben ist von allem. Gut ist gut in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird in allen deinen Städten. Eine Frau unter euch, die zuvor so verwöhnt und in Üppigkeit gelebt hat, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, vor Verwöhnung und Wohlleben, die wird dem Mann in ihren Armen und ihrem Sohn und ihrer Tochter nicht gönnen, die Nachgeburt, die von ihr ausgegangen ist, und ihr Kind, das sie geboren hat. Denn sie wird beides vor Mangel an allem heimlich essen, in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird in deinen Städten.
Okay, Vers 63 mal noch einen Sprung.
Und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Steine. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird. Und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst.
Danke, bis dahin. Ja, wenn man das nur mal so sieht, das ist dramatisch, was hier steht, oder? Wenn man mal diese ersten Verse von Vers 49 bis Vers 57 betrachtet, na, dann ist hier die Rede, da wird aus der Ferne vom Ende der Erde her eine Nation gegen dich herangeführt werden, so wie der Adler fliegt, oder? Eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Na, was heißt denn das, wie der Adler fliegt? Schnell, ganz genau. In der Bibel, das ist schnell. Na, das Interessante ist, hier wird noch ein Zusatz gegeben, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Na, damit sind also nicht die Babylonier gemeint, denn das sind alle semitische Sprachen, oder? Sondern, welche Nation war damit gemeint? Wer war das? Wer war das? Welche Nation war das, die vom Ende der Erde kam, mit einer Geschwindigkeit wie ein Adler und die auch Israel erobert hat mit einer Sprache, die sie nicht kannten?
Die Römer und das Lateinische.
Jawohl, das waren die Römer und das Lateinische. So eine komplett fremde, neue Sprache. Und das ist ja interessant, ne? Spannend auch, was ist denn das Symbol der römischen Legionen gewesen? Der Adler. Na? Also, na, spannend. Und jetzt ist es interessant, was hier berichtet wird, nämlich mit welcher Härte und Grausamkeit sie gegen Israel vorgehen werden. Und genau das ist passiert, oder? Nachdem die Juden Jesus abgelehnt hatten als ihren Messias, kamen die Römer, oder? Es gab einen Aufstand, oder? Sie sind einem falschen Messias nachgefolgt. Genau das war das Problem, oder? Wenn ich den wahren Messias ablehne, dann habe ich am Ende immer, werde immer dem Falschen folgen. Und genau das führt in die Katastrophe, oder? Und dann kam es zum ersten jüdisch-römischen Krieg, oder? Und in diesem ersten jüdisch-römischen Krieg, geht man davon aus, haben in etwa 1,5 Millionen Juden den Tod gefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Na, da ist Jerusalem während des Passafestes umzingelt worden. Das ist das Ereignis, wovon der Herr Jesus auch in der Endzeitrede berichtet. Na, wenn da die Heere Jerusalem umzingelt haben, oder? Na, dann sollst du schnell fliehen. Deswegen konnten viele Christen entkommen, weil sie genau diese Prophetie vor Augen hatten, die der Herr Jesus gegeben hat, oder? Denn die Römer haben dann Jerusalem umzingelt und das war während des Passafestes. Und jetzt kann man sich vorstellen, was war denn während des Passafestes in Jerusalem? Da waren alle Juden versammelt und zwar aus allen Völkern. Das heißt, Jerusalem war voll, oder? In dem Passafest, an dem der Herr Jesus gekreuzigt wurde, ne? Da hat man in etwa im Tempel 250.000 Lämmer geschlachtet an diesem Passafest. Da kann man sich vorstellen, was für eine gewaltige Menschenmenge in Jerusalem versammelt war an so einem Passafest. Und jetzt umzingeln die Römer am Passafest Jerusalem und machen die Schotten dicht. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert jetzt in so einer Stadt? Chaos, was passiert dann? Hungersnot, oder? Was ist hier beschrieben? Was haben die Leute getan? Die haben sich selbst aufgegessen. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, berichtet genau das aus dieser Zeit, oder? Wie die vor Hunger sich selbst angefangen haben aufzuessen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Wer fliehen wollte, was haben die Römer gemacht? Mit denen, die aus der Stadt geflohen sind. Die haben sie gekreuzigt. Nach den Geschichtsbüchern gab es um Jerusalem so viele Kreuze, dass es keine Bäume mehr gab in der näheren Umgebung. Was stand hier? Eine Nation so grausam, die wird den Alten nicht schonen und auch den Jungen nicht. Genau das ist geschehen. Oder? Und dann lesen wir hier in diesem Abschnitt, wie die Juden herausgerissen worden sind aus ihrem Land. Das ist geschehen, oder? In der Folge dieses ersten jüdisch-römischen Krieges, oder? Wurde ein großer Teil der Juden herausgetrieben aus Israel. Es gab dann noch einen Teil, der zurückgeblieben ist. Und dann gab es 133 bis 135 nach Christus nochmal einen Aufstand. Und der Anführer damals hieß Jesus Bar Kochba. Jesus und Bar heißt, aramäisch heißt Sohn, ne? Jesus, der Sternensohn. Ne? Und da merkt man schon, was für eine satanische Täuschung hinter diesem Mann war. Und was hat Jesus vorausgesagt, oder? Ne? Wenn sie mich verwerfen, dann werden sie einem anderen glauben, der in seinem Namen kommt. Ne? Das wird noch viele Male geschehen. Und was war die Folge? Nochmal 500.000 tote Juden. Und Israel hat aufgehört zu existieren. Und was passierte dann in den Ländern, in die sie hineinfliehen mussten? Was haben wir hier gelesen? Was wird passieren mit ihnen? Die hatten keine Ruhe. Und jetzt gehen wir durch die Geschichte. Man hat immer den Holocaust vor Augen. Das war natürlich der Gipfel all dieser Judenverfolgung. Aber wenn wir durch die Geschichtsbücher gehen, Joachim Langhammer hat in seinem Buch Was wird aus dieser Welt mehrere Seiten beschrieben mit Judenpogromen über die Jahrhunderte in europäischen Ländern. Und da erschrickt man, wie viele Hunderte und Tausende Juden zu Tode gekommen sind in Aufständen gezielt gegen die Juden über all die Jahrhunderte in all den Ländern, in die sie geflohen sind. Und das sind nur... Auch, ja, das ist ein Beispiel, ne, die Pest, ne, wo dann die Juden die Brunnenvergifter waren, ganz genau. Also man sieht, ne, wie das, und auch heute wieder, man merkt es schon, ne, jetzt in vielen dieser Verschwörungstheorien, was auch immer an Wahrheit hinten dran ist oder nicht, ist ganz schnell wieder die Rede vom Judentum. Haben wir das bemerkt? Ja, da beginnt schon wieder so ein Antisemitismus. Oder dann gibt es so eine spannende Lehre, dass die 10 verlorenen Stämme Israels, dass da unter anderem die Germanen dabei sind und dass wir eigentlich in Wirklichkeit die wahren Israeliten sind. Also da gibt es ganz kuriose Theorien. Wenn man so ein bisschen durch die Gegend kommt, wird man mit allerhand spannender Dinge konfrontiert, die am Ende nur zu einem führen, nämlich dass das wahre Volk Gottes abgelehnt und gehasst wird. Und genau das hat er beschrieben. Ist das nicht gewaltig? Und warum macht Gott das? Warum tut er das? Na, denk mal an diese Überwinder. Was passiert am Ende? Was will Gott eigentlich?
Dass sie ihn preisen.
Dass sie umkehren und Rettung finden. Ja. Na? Das Schlimme ist, gell, dass manchmal in unserem Leben auch so, ne, dass wir uns gegen Gottes Eingriff in unser Leben wehren. Und dann muss er einfach noch fester zulangen. Denkt man nur an den Jakob, oder? Als der am Jabbok mit Jesus ringt, oder? Na, der begreift ja noch gar nicht, dass es Jesus ist, mit diesem Mann, der da plötzlich vor ihm steht. Und da ringt er mit ihm und ringt mit ihm, oder? Und am Ende langt Gott dem Jakob einmal an die Hüfte. Und was passiert? Was passiert? Der renkt sie aus. Jawohl, der renkt sie aus. Von dem Tag an war die Hüfte vom Jakob beschädigt. Der hinkte. Heißt, steht ganz drin, seit dem Tag hinkt er. Jedes Hinken hat ihn daran erinnert. Und jetzt endlich begreift er Jakob. Das ist ja der lebendige Gottes. Na, wenn einer bloß meine Hüfte anlangen muss, um sie auszurenken, auf einmal begreift er, was Sache ist. Und jetzt hängt er sich an ihn und sagt, ich lass dich nicht los. Du segnest mich dann. Das war die heilsame Stunde. Und als dann die Sonne aufgeht, steht das ganz interessant dort in dieser Stelle. Ne? Da heißt es nicht, und die Sonne ging auf, sondern und die Sonne ging ihm auf. Die ging dem Jakob auf. Verstehen wir? Jetzt endlich, das war wieder seine Bekehrung. Verstehen wir? Wo er begriffen hat, nicht ich, sondern er. Und da bekommt er auch einen neuen Namen, der genau das zum Ausdruck bringt. Aus Jakob wird Israel. Und Israel heißt Gott streitet. Ja? Gott streitet oder Gott kämpft. Ne? Das heißt, bisher hat der Jakob immer alles mit seiner Bauernschleue versucht zu regeln und mit seiner Körperkraft. Jetzt ist er ans Ende gekommen. Und jetzt endlich begreift er, dass er den lebendigen Gott braucht. Dass er, der kleine Jakob, abhängig ist vom lebendigen Gott. Das ist eine heilsame Stunde. Da ging ihm die Sonne auf. Fortan ist er gehinkt, aber jedes Hinken hat ihn erinnert, oder? An seine Abhängigkeit von Gott. Und genau diesen Jakob macht Gott zum Israel. Ist das nicht gewaltig? Seht ihr? Und er braucht diese Stunden in unserem Leben. Aber die braucht es auch im Leben des Volkes Israel. Und deswegen, na, weil sie den Messias abgelehnt haben, kommt unweigerlich all diese Not, weil sie sich am Ende an den falschen Messias hängen. Na, und es kommt zu dieser gewaltigen Not, na, zu diesem Gericht Gottes über sein Volk, aber nicht ein Gericht, das das Volk völlig vernichten will, sondern ein Gericht, das dem Volk zeigt, das geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ihr braucht den Messias. Und am Ende wird der Überrest an einem Tag umkehren. Ja, und diese Überwinder, haben wir dann gesehen, gehören zu den Juden, die während dieser antichristlichen Verfolgung, während dieser letzten großen Verfolgung, zum Glauben an Jesus finden. Ja, und die dann diesen Preis bezahlen mit ihrem Leben. Aber dafür in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Das war dieser Einschub, den wir das letzte Mal gesehen haben. Na, und wenn wir jetzt hineinschauen in die Verse 1 und 5 bis 8, dann sehen wir das eigentliche Thema dieses 15. Kapitels. Und was ist denn dieses eigentliche Thema dieses 15. Kapitels? Da wird viel vom Zorn gesprochen. Jawohl, was sehen wir noch in diesem 15. Kapitel der Offenbarung? Was sehen wir da noch? Also da ist der Zorn Gottes und was ist in Verbindung mit diesem Zorn Gottes? Was sehen wir hier?
Ja, mit Feuer.
Jawohl, das ist im Vers 2. Wenn wir nochmal die Verse 1 und 5 und 18, 1 und 5 bis 8, dann ist das große Thema. Ne?
Die sieben Engel und die Zahlen.
Jawohl, da haben wir die sieben Engel. Okay. Und dann haben wir zusammen mit den sieben Engeln
die Plage.
Jawohl, sieben Plagen. Ne? Es ist übrigens interessant, dass dieses Wort im Griechischen für Plage in der Offenbarung genau 22 Mal vorkommt. Und die 22 ist in der Bibel die Zahl des Leidens. Ja, ganz genau. Ne? Also das ist sicherlich kein Zufall, dass dieses Wort 22 Mal vorkommt und die 22 in der Bibel immer wieder mit dem Gedanken des Leidens verknüpft ist. Also wir sehen diese sieben Engel mit den sieben Plagen. Und da war ja dieser kleine Unterbruch, dieser Einschub, dieser Blick auf die Überwinder. Und wir durften das letzte Mal sehen, so wie Gott hier die Seinen zu Überwinder macht, in all dieser Not macht er auch uns zu Überwindern, haben wir das letzte Mal gesehen. Gell? In Jesus bin ich ein Überwinder, da darf ich ihm jetzt schon danken. Meine Kraft ist schwach, aber seine ist mächtig, oder? Na? Da habe ich ja von den Überwindern geredet und da ist mir ein Fehler passiert. Da hatte ich von den Mega-Überwindern geredet. Da steht natürlich nicht Mega im Griechischen, sondern Hyper, bitte in Römer 8. Na? Also, bedeutet am Ende, ändert es nichts am Sinn, na, aber das ist mir im Nachgang aufgefallen. Na. Das heißt, mit Jesus sind wir Hyperüberwinder. Nicht nur ein bisschen, Römer 8, sondern wir überwinden weit. haben wir gesehen. Und jetzt geht der Blick wieder zurück auf diese Engel, die hier das Gericht bringen, die diese sieben Plagen bringen. Und was ist denn das Erste, wenn wir in diesen Vers 5 hineinschauen, was uns auffällt? Jawohl, da ist als allererstes, bevor wir diese sieben Engel sehen, der Blick auf... Jawohl, und der wird ein bisschen sonderbar bezeichnet. Was steht da für eine Bezeichnung? Aha, also, Olga, nochmal, wie steht es bei dir komplett?
Der Tempel des Zeltes des Zeugnisses.
Der Tempel des Zeltes, bei manchen steht Hütte, aber da steht wirklich Zelte des Zeugnisses. Das heißt, da ist von drei Dingen die Rede.
Nämlich von welchen drei Dingen? Doch, sie haben ein bisschen doppelt gemoppelt.
Der Luther macht es kürzer.
Wie macht es denn der Luther, Peter?
Danach sah ich, da wurde der Tempel, die Stiftshütte im Himmel aufgetan.
Also der Luther hat es ein bisschen zusammengefasst, ne? Ganz genau. Tatsächlich ist das hier etwas näher dann am Text. Ne? Das heißt, da ist einmal die Rede vom Tempel, vom Zelt und nicht nur irgendein Zelt, sondern das Zelt des Zeugnisses. Das heißt, der Luther hat natürlich den Sinn getroffen, da ist die Rede von der Stiftshütte.
Ja.
Gell? Warum ist es aber, wenn hier von der Stiftshütte die Rede ist, auch vom Tempel die Rede?
Vielleicht, weil es in der Zukunft ja wieder der Tempel
wird. Okay, weil es in der Zukunft wieder der Tempel wird. Ja. Sehr gut, das ist sehr gut, was der Max gesagt hat. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Die Lösung liegt, wenn wir sowas mal haben, so ein Problem, kann man auch gerne einfach mal vielleicht ein Lexikon nehmen und nachschauen. Da steht im Griechischen... Naos für Tempel. Es gibt zwei Wörter für Tempel. Haben wir schon mal gemacht an einem Abend, glaube ich. Na? Hieron, das bezeichnet den ganzen Tempelbezirk und Naos, das bezeichnet das Heiligtum. Das heißt, hier steht im Griechischen Naos für Tempel. Und das bezeichnet das Heiligtum. Das heißt, wenn es hier heißt, und das Heiligtum, ne, der Tempel, der Naos, der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet, und da kommen jetzt die Engel raus, dann kommen die also nicht einfach nur aus dem Tempel heraus, also aus diesem Tempelbezirk, sondern aus dem Heiligtum, ganz genau. Das heißt, wo kommen diese Engel also her? Jawohl, aus der Gegenwart Gottes. Das ist es, was dadurch nochmal ausgedrückt wird. Na, wenn jetzt bloß aus dem Zelt des Zeugnisses, na, das wurde geöffnet, dann könnte sich das auch auf den Vorhof beziehen, oder? Na, und dass die sich im Vorhof aufgehalten haben. Aber damit wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Engel im Heiligtum waren. Das heißt, die waren in der Gegenwart Gottes. Und das ist ganz entscheidend, na? Die kommen aus der Gegenwart Gottes. Und was haben diese Engel für einen Auftrag? Was bringen sie? Leid? Bitte?
Die sieben Schalen,
was bringen sie letztlich? Die bringen Gericht, oder? Diese Engel bringen Gericht, ganz genau. Das ist ein schwerer Auftrag. Und ich merke etwas. Wo kommen diese Engel her? Wo waren sie vor ihrem Auftrag?
Bei Gott.
Jawohl, in der Gegenwart Gottes. Und jetzt lerne ich eine ganz wichtige Lektion, die finde ich durch die ganze Schrift hindurch. Engel haben wir schon öfters behandelt. Was bedeutet das Wort für Engel? Im Griechischen wie im Hebräischen ist immer gleich. Engel bedeutet einfach
Bote.
Okay? Und dann haben wir schon gelernt, theoretisch muss ich das durch die gesamte Bibel machen. Na, immer wenn bei uns in den Bibelübersetzungen Engel übersetzt ist, dann muss ich mir sogar ehrlich die Frage stellen, da steht ja eigentlich Bote. Ist es ein menschlicher oder ein himmlischer Bote? Na, das ist nämlich tatsächlich so. Und es gibt auch Übersetzungen, die das tatsächlich so widerspiegeln. Gell? Weil nicht immer ist da, wo Engel steht, tatsächlich ein himmlischer Bote gemeint. Na? Das Wort heißt einfach Bote. Ein Bote hat immer... Was hat ein Bote immer? Jawohl, ein Bote, na, wenn ich jetzt hier mal so ein Bote male, der hat immer einen, der ihm, der hat immer einen Auftrag und den muss er jetzt ausführen. Der handelt nicht aus eigener Kraft, oder? Nicht aus eigenem Gutdünken, sondern der handelt im Auftrag eines Höheren, eines dessen, der ihn sendet. Und diese Engel kommen aus der Gegenwart dessen, der sie gesandt hat. Und jetzt merke ich auf einmal etwas. Was sind denn wir? Ja, wir sind doch auch Boten, oder? Und was für Boten? Wenn wir nur mal denken, was der Paulus schreibt, 2. Korinther, Kapitel 5, oder? Wir sind, da setzt er sogar noch was an den Boten hinten hin, Botschafter. Ach, Peter, stell dir mal vor, du wärst Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, ne? Simbabwe von mir aus, ne? Egal, ne? Nimm Russland her, da hättest du jetzt einen Job, ne? Verstehen wir. Aber du würdest nicht aus eigener Kraft handeln. Was würdest du immer machen als Botschafter? Ja, du würdest mit deinem Kanzler in Verbindung stehen, oder? Um seine Botschaft weiterzugeben. Du bist ja nicht in eigener Mission dort unterwegs, sondern du bist in Mission dessen, der dich gesandt hat, als Botschafter unterwegs. Oh, ich habe hier niedrigen Akkustand. Ich muss mein Ladekabel mal einstecken. Moment. Sonst kriegen wir ein Problem. Jawohl. Na, dann handle ich im Auftrag dessen, der mich gesandt hat. Das ist ganz wichtig. Und genauso geht es uns doch auch. Na? Ich erinnere mich an dieser Sache immer an die Geschichte vom Lorenz Schwarz, die ich mit Sicherheit schon mal erzählt habe, na, wo er im Zug saß und sich länger mit einer Frau unterhalten hat, die eine große Sorge hatte, eine große Not. Und dann hat er ihr eine ganze Weile zugehört, oder? Und hat sie ihm ihr ganzes Herz ausgeschüttet und dann hat er ihr ein paar gute Ratschläge geben können. Und irgendwann fragt sie ihn, wer sind Sie eigentlich? Und dann sagt er, ich bin Botschafter. Und das ist ein Schweizer, ein richtig schöner Schweizer Dialekt. Und dann sagt diese Frau, was, Sie vertreten die Schweiz im Ausland? Und dann sagt er, nein, Gott auf Erden. Na? Also, na, ich bin Botschafter Gottes auf dieser Erde. Das haben wir auch. Wir haben eine Botschaft auszurichten. Diese Boten haben eine dramatische Botschaft. Aber wo kommen sie her? Aus dem Heiligtum. Aus der Gegenwart Gottes. Seht ihr, und das ist genau dasselbe auch bei uns. Will ich ein Botschafter Gottes, will ich das jetzt auch leben, zu was ich berufen bin, dann muss ich... Ich muss aus der Gegenwart Gottes leben. Seht ihr, das ist ganz interessant. Ne? Gott schafft Himmel und Erde in wie vielen Tagen? Oder Jahren? Oder Jahrtausenden? Wie viel waren es denn?
Das ganze 6 Tage.
Natürlich, 6 Tage. Ne? Da gibt es ja auch spannende, ne, theistische Evolution. Gott hätte durch Evolution geschaffen und 1000 Jahre sind ja wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre vor Gott. Das ist natürlich alles aus dem Zusammenhang gerissen. Im Hebräischen ist es ganz spannend. Das Wort Yom für Tag, ne, wenn in Verbindung mit einer Zahl oder mit Abend oder mit Morgen oder Abend und Morgen steht, bedeutet an allen über 400 Stellen im Alten Testament einen 24-Stunden-Tag. Dann muss ich es auch im Schöpfungsbericht genauso auslegen. Es gibt aus dem Hebräischen überhaupt keinen anderen Sinn. Das Wort Tag im Hebräischen kann durchaus auch einen Zeitraum von Jahren bezeichnen, ne, der Tag des Herrn, aber dann ist der Kontext ein anderer. Wann immer von Morgen oder Abend oder Morgen und Abend und dem Wort Yom die Rede ist im Hebräischen, bedeutet es immer einen 24-Stunden-Tag. Immer. Und dann brauche ich an den paar Stellen im Schöpfungsbericht nicht auf einmal versuchen, eine Ausnahme zu machen. Gott hat die Erde geschaffen in 6 Tagen a 24 Stunden. Und am 7. Tag hat er geruht. Und jetzt ist es spannend. Wann schafft er denn Adam und Eva? Hat er die am 4. Tag geschaffen? Nein. An welchem Tag schafft er Adam und Eva?
Am 6. Tag.
Ne? Das ist auch ganz interessant. Das heißt, ne, da schafft er Adam und Eva sozusagen zum Abschluss des Ganzen, ne, zur Krönung der Schöpfung, oder? Sein Ebenbild. Und jetzt passiert was Interessantes. Was ist das Erste, der erste vollständige Tag, den Adam und Eva auf der Erde erlebt haben? Der 7. Und das war der?
Ruhetag.
Es war ein Sabbat. Warum ist es der erste Tag, den sie vollständig erleben? Na, ganz einfach. Wozu waren sie da? Die Erde? Was sollten sie machen? Jawohl, Stefan, sehr gut. Die sollten die Erde bebauen und bewahren, oder? Aber dass sie die Erde bebauen und bewahren konnten, dazu mussten sie erstmal in die Gegenwart Gottes treten und sich die Hände füllen lassen für die Aufgabe, in die Gott sie gestellt hat. Der schafft Adam und Eva am 6. Tag und das Erste, was Adam und Eva in ihrer Vollständigkeit erleben, ist der 7. Tag, ist der Ruhetag. Ist doch herrlich. Verstehen wir? Und wir meinen immer, wir müssen immer in Aktion sein, oder? Verstehen wir? Das brauchen wir gar nicht. Martin Luther hat es mal sehr schön zusammengefasst. Der hat gesagt, heute muss ich viel arbeiten, also muss ich viel beten. Na? Versteht man, er hat begriffen, ich kann das alles nicht bringen, wenn ich nicht aus der Gegenwart Gottes heraus lebe. Und genauso auch in unserem Leben, oder? Wir wären doch so schwache Boten. Also lasst uns diese Gegenwart Gottes in seinem Heiligtum suchen, versteht man? Lasst uns Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Schaut mal uns in Josua zum Beispiel an, das ist gewaltig, oder? Na, da war dieser junge Kerl, das war ein junger Mann, oder? Der war immer an der Seite Moses. Und wenn wir dann beispielsweise im 2. Mose lesen, da findet man eine ganz interessante Stelle. Da war der Mose in der Stiftshütte, im Heiligtum, na, um mit Gott zu reden. Und dann verlässt er dieses Heiligtum und was macht der Josua? Der bleibt im Heiligtum. Warum? Wäre doch viel schöner gewesen, draußen mit den anderen Jungs Fußball spielen. Warum bleibt der Josua im Heiligtum? Also Fußball. Auftanken, oder? Verstehen wir? Der hat gewusst, wie sehr er Gott braucht. Der hat Gottes Gegenwart gesucht. Na, verstehen wir, Fußball spielen ist nichts Verwerfliches. Steht da auch nicht dran an der Stelle, bitte, war nur ein Bild. Ne? Also nicht, dass jemand sagt, der Friede behauptet, die Israeliten haben damals Fußball gespielt. Ne? Der wurde erst später erfunden. Aber dass der Josua im Heiligtum bleibt, um das geht es mir. Da ist ein junger Mann, der weiß um seine Abhängigkeit von dem lebendigen Gott. Und lebt sein Leben aus dieser Gegenwart Gottes heraus. Und da sind wir konfrontiert als Botschafter Gottes auf dieser Erde. Mit all unserer Schwachheit, mit all unserem Unvermögen, mit all unserem Nichtkönnen. Dann lasst uns doch aus der Gegenwart Gottes herausleben. Er ist der, der all meinen Mangel ausfüllt in Herrlichkeit. Herrlich. Na, ist ganz interessant. Als der Salomo eine Bitte von Gott vorgelegt bekommt, um was bittet er? Sehr gut, um Weisheit. Ne? Und auch nicht um Weisheit, dass man dann später sagen kann, der Salomo, das war ein Pfundskerl, so klug wie der war keiner, sondern was wollte er erreichen mit dieser Weisheit?
Das Volk Gottes führen.
Super, der wollte das Volk Gottes, dem ging es um Gottes Sache. Und deswegen erfüllt Gott ihm diese Bitte und gibt ihm die Schätze auch noch obendrauf, ne? Weil er so klug gebeten hat und letztlich damit von sich weggeschaut hat. Sein Vater, der David, der hatte auch eine Bitte an Gott. Die ging aber sogar noch eine Spur tiefer. Was bittet denn der David im 27. Psalm? Eins.
Den schönen Tempel schauen mag, bis sein Leben zu Ende ist.
Ach, herrlich, dankeschön. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben möge im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. Verstehen wir, oder? Der wollte einfach in Gottes Gegenwart bleiben. Der, das Größte für ihn war die Gegenwart Gottes. Da möchte ich sein, wo Gott ist. Und für uns ist es so viel einfacher, in Gottes Gegenwart zu treten, oder? Und was haben wir nicht alles, was uns wichtiger ist als Gottes Gegenwart? Lasst uns doch Gottes Gegenwart suchen und aus dieser Gegenwart Gottes heraus, aus dieser bewussten, na, Gott ist überall, verstehen wir, Gott ist gegenwärtig, das ist richtig, aber lasst uns aus dieser Stille vor Gott unser Leben gestalten. Und wir werden erleben, was das für eine Freude ist, oder? Wie der David anzuschauen, diese Freundlichkeit des Herrn. Na, versteht ihr, was das für ein Herrliches, was wir sehen dürfen, wenn wir in der Stille vor Gott sind, wenn wir in sein Wort hineinschauen und die Bibel uns Jesus vor Augen malt, wie er wirklich ist. Herrlich. Also, die kommen da raus. Na? Jetzt ist es interessant, die kommen da raus. Und was haben die jetzt dabei für einen Auftrag Gottes, diese Engel? Das sind ja Bote. Wir haben den Auftrag, der Botschafter Gottes zu sein. Und was sollen wir der Welt zurufen als Botschafter Gottes, sagt Paulus. Der hat sogar gesagt, was wir der Welt zurufen sollen. Wir sind, ja? Sehr gut, das Evangelium, oder? Nämlich, was sollen wir der Welt zurufen? Wir sind Botschafter an Gottes Stadt, an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Was haben die Engel für eine Botschaft jetzt hier dabei? Die haben eine Gerichtsbotschaft, die haben die sieben Plagen dabei. Und das ist ein ganz einfacher Grund. Wo kommen die her? Aus dem Heiligtum und dann ist da ein zweiter Begriff. Peter, dein Luther hat Stiftshütte geschrieben. Ne? Ganz genau, da steht wörtlich aus dem Zelt des Zeugnisses. Warum ist dieser Begriff hier verwendet? Es hätte doch gelangt, wenn die Bibel einfach nur schreibt, dass sie aus dem Naos, aus dem Heiligtum kommen. Aber der Bibel war es notwendig, dem Johannes, na, dem Heiligen Geist, durch den Johannes auszudrücken, dass es das Zelt des Zeugnisses ist. Warum? Was hat es denn mit dem Zelt des Zeugnisses auf sich? Warum genau dieser Begriff? Es gibt ja auch hier verschiedene Begriffe.
was mit der Verwerfung von Jesus zu
tun. Okay, sehr gut, Olga. Bitte? Da ist der Vorhang aufgegangen, als er gekreuzigt wurde. Warum heißt die Stiftshütte Zelt des Zeugnisses? Die hat doch Zelt der Begegnung, aber auch Zelt des Zeugnisses. Warum ist hier Zelt des Zeugnisses? Und den Begriff finden wir im Alten Testament auch immer wieder.
Sind die 10 Gebote gelagert?
Perfekt. Das sind die 10 Gebote gelagert. Und die 10 Gebote sind im doppelten Sinne ein Zeugnis, nämlich in zwei Richtungen. Welche nämlich?
Der Menschen Sünder ist.
Jawohl, das ist die eine Richtung, oder? Die 10 Gebote zeigen mir Gottes Forderungen, oder? Und die überführen mich. Der Mensch ist ein Sünder. Was zeigen mir die Gebote aber auf der anderen Seite noch? In welchem Zusammenhang hat Gott denn die Gebote gegeben? Was hat er getan mit Israel?
Schon mal gerettet.
Ja, sehr gut, er hat Israel gerettet. Und dann hat er mit Israel was gemacht? Jawohl, er hat einen Bund geschlossen, oder? Das heißt, es ist in doppelter Hinsicht ein Zeugnis, diese 10 Gebote. Einmal spricht es von dieser Treue Gottes in seinem Bund und auf der anderen Seite spricht es von dem Anspruch Gottes an mein Leben, den er gerade auch durch diesen Bund hat. Und damit stellt es mich in eine Verantwortung als Mensch, dieses Zeugnis Gottes. Nämlich in welche? In welche Verantwortung wurde Israel jetzt gestellt? Sie hatten ein Zeugnis Gottes, das hatten die ganzen Heidenvölker nicht. Was war jetzt für Israel die große Herausforderung im Vergleich zu all den Heidenvölkern, die das nicht hatten?
Dem nachzugehen.
Das heißt, was hat dieses Zeugnis, das hat von mir was verlangt? Was musste ich treffen? Ich musste eine Entscheidung treffen. Will ich diesem Zeugnis Gottes gehorchen oder will ich ihm nicht gehorchen? Wenn ich ihm nicht gehorche, dann wird dieses Zeugnis für mich zum Was wird's dann?
Ja? Naja, zur Schuld halt.
Richtig, dann wird es für mich zur Schuld. Was noch? Dann wird dieses
Gericht.
Ja, dann wird es für mich zum Gericht. Dann wird dieses Zeugnis für mich zum Gericht. Und das habe ich jetzt die ganze Schrift hindurch, oder? Gottes Wort ist ein gewaltiges Zeugnis hinein in diese Welt, hinein auch in unser Leben, oder? Genauso wie die Israeliten dieses Zelt des Zeugnisses haben. Wir haben doch auch ein Zeugnis Gottes hier vor uns. Wir haben Gottes Wort. Und jetzt stellt sich die Frage, will ich gehorchen oder nicht? Das ist eine Riesenherausforderung. Wie oft, verstehen wir, wie oft lesen wir in Gottes Wort etwas und unsere Gefühle gaukeln uns etwas anderes vor. Was müssen wir dann lernen? Jawohl, und was bedeutet das für mein Gefühlsleben?
Ja, erstmal das so wahrnehmen, wie es drinsteht.
Super, erstmal das so wahrnehmen, wie es drinsteht. Ne? Und jetzt spricht Gott aber durch das Wort zu mir und ich erkenne was, Max, oder? Aber meine Gefühle sagen vielleicht was ganz anderes. Was muss ich jetzt lernen?
Auf Gott zu hören.
Super gut, auf Gott zu hören. Das bedeutet, ne? Kaffee, wenn man mal gescheit rumrührt, rechts rum, immer schön, richtig schnell, dann dreht sich alles rechts rum und jetzt muss ich den Löffel reinstecken und links rumrühren.
Ja, wie der Paulus schon sagt, verändert eure Gesinnung.
Jawohl, richtig, sehr gut. Das ist eine Herausforderung. Ne? Gottes Zeugnis ist immer wieder eine Herausforderung. Bedeutet, dass ich gegen die Strömung ruder, ne? Gegen vielleicht meine Emotionen ruder. Nicht meine Gefühle, nicht das, wie ich es empfinde, ist der entscheidende Maßstab. Die Frage ist am Ende immer, was sagt Gottes Wort? Und man hört so viele Zeugnisse, so viele Berichte von Menschen, die ihren Empfindungen am Ende nachgehen. Und es gibt immer eine Katastrophe, dass Gott am Ende auf krummen Linien gerade schreibt, darf unser ganzer Trost sein, oder? Ne? Das dürfen wir erleben, aber das berechtigt uns nicht, absichtlich krumme Linien zu schreiben in unserem Leben. Und wir dürfen lernen, Menschen zu werden, die auch mal links rumrühren. Wenn Gottes Wort von mir verlangt, eine Sache zu tun, wenn Gottes Wort mir etwas vor Augen hält, dann empfinde ich das nicht immer als richtig. Aber das ist völlig egal, wie ich es empfinde. Wenn Gottes Wort sagt, so ist es, dann sollte ich es tun. Unsere Gefühle, das wissen wir doch eigentlich, die täuschen total. Ne? Wenn ich an das war immer ganz nett, ne? Unsere Köchin, unsere Alte, denke, ne? Das war immer sehr nett, wenn die einen spannenden Film mit uns geschaut hat. Ne? Dann saß die immer da, die hatte das Kissen schon vorne dran. Ne? Und wenn dann eine spannende Szene kam, dann ging das Kissen gleich vors Gesicht und es kam noch ein Schrei dabei raus. Ne? Also, verstehen wir, dabei konnte doch gar nichts passieren, ist doch nur ein Film, oder? Das sind aber unsere Gefühle, die mit uns durchgehen. Na, kennst du das, Olga? Das ist sehr gut. Na, ich sehe es gerade hier. Jawohl, also wir schenken dir zum Geburtstag ein Kissen. Ja? Also, verstehen wir, ne? Aber das sind unsere Gefühle. Das ist ja doch gar nicht, ist doch nur ein Spielfilm. Wir wissen genau, dass du Und trotzdem nimmt uns das Gefühl so mit. Gefühle können uns total täuschen. Müssen sie nicht. Manchmal spiegeln Gefühle auch die Realität wider. Aber wenn wir uns nach unseren Gefühlen richten, dann wird unser Glaubensleben zu einer Achterbahnfahrt. Und dann werden wir einen Haufen Entscheidungen treffen, die am Ende nicht in Übereinstimmung sind mit Gottes Willen. Na? Das beste Beispiel, was ich immer gerne hernehme, was jeder von uns kennt, Matthäus 28, letzter Vers. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann stehen wir auf am Morgen und der Max fühlt sich super gut. Na, wenn man anschaut hier, der na, richtig fit. Und dann steht man auf und sagt, ich fühle mich super, Herr Jesus, du bist da, toll. Und am nächsten Morgen steht man auf, Eleonore, oder, kennen wir das? Und man fühlt sich gar nicht so. Und dann fragt man, Herr Jesus, bist du da? Eine blöde Frage, natürlich ist er da. Hat er doch versprochen. Oder kennst du das? Ich kenne das.
Also bei mir war es wirklich mal so, dass ich in der Früh nicht nur einmal nicht gute Laune war.
Ja.
Bis so zu Jesus hingesprungen, sagt, ja Jesus, du siehst mir für mich gar nicht so. Und dann habe ich den Blick zu.
Genau, und dann ist es wichtig, dass wir lernen, nämlich auf die Verheißungen, aufs Wort zum Schauen. Wenn da steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann ist er das. Ob ich das so fühle oder nicht. Verstehen wir? Gell? Deswegen so wichtig, dass wir lernen, auf sein Zeugnis zu achten. Dass wir unsere Entscheidungen wirklich an seinem Zeugnis ausrichten, auch wenn es gegen unsere Gefühle geht, gegen unseren Strich. Na, dass wir dann anders umrühren. Ja. Ich denke, sehr gut, richtig, aus den Gefühlen, denen ich nachgebe, entstehen unter Umständen Gewohnheiten. Na, und Gewohnheiten, wenn ich weiter pflege, dann wird da draußen Charakter. Und aus dem Charakter, den ich weiter pflege, wird am Ende ein Schicksal. Das ist so. Ja. Bitte? Da kommt am Ende, ganz genau. Na? Also, und das größte Zeugnis, das Gott gegeben hat, ist was? Ja. Sein Sohn Jesus Christus. Denkt man doch mal, oder? Johannes Evangelium. Wie wird Jesus eingeführt? Na, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort, heißt dann später, wurde Fleisch. Jesus ist Gottes Wort an dieser Welt. Das ist Gottes Zeugnis, Gottes Botschaft an dieser Welt. Und jetzt stellt es jeden Einzelnen vor die Frage, will ich oder will ich nicht gehorsam sein? Und jetzt passiert etwas, so wie dieses Zelt des Zeugnisses mit seiner Tafel, oder die Israeliten herausgefordert hat, will ich gehorchen oder nicht, so fordert auf einmal dieses Zeugnis Gottes in Jesus Christus jeden Einzelnen heraus, will ich gehorchen oder nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was passiert, wenn ich dieses Zeugnis Gottes in Jesus Christus verwerfe? Jesus, Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten. Und was sagt Paulus im 2. Timotheus 4, Vers 1? Wozu wird er wiederkommen? Zum Richten. Wenn ich das Zeugnis Gottes in Jesus verwerfe, dann wird mir der Stein, na, der zum Eckstein gedacht ist, zum Fels, an dem ich zerschellen werde. Matthäus 21. Das muss ich wissen. Und genau das erlebe ich jetzt hier, oder? Diese Engel kommen aus diesem Heiligtum Gottes, aus dieser Gegenwart Gottes heraus. Na? Verstehen wir, aus diesem Zelt des Zeugnisses. Aber die haben keine frohe Botschaft mehr dabei. Sondern was bringen sie?
Die sieben Plagen.
Die sieben Plagen, ganz genau. Ja? Und jetzt ist es ganz interessant, na, wenn wir hier in diesem Text, wir werden noch ein paar Details dann vielleicht anschauen, wenn die Zeit reicht, na, wenn wir hier weitergehen. Als sie jetzt herauskommen aus diesem Zelt des Zeugnisses, da bekommen sie diese sieben goldenen Schalen voll des Grimmes Gottes. Von wem bekommen sie die? Vers 7. Von einem der vier Tiere. Ne? Luther hat, glaube ich, Tiere übersetzt, oder? Hat jemand was anderes stehen?
Gestalten.
Gestalten, jawohl.
Wesen.
Lebendige Wesen. Ganz genau. Na, im Griechischen steht einfach ein Wort, das heißt einfach lebendig, oder? Na, zoon. Das kann auch ein Tier bezeichnen. Na, im Hebräerbrief wird es mal gebraucht, um ein Tier zu bezeichnen. Zoon, na, das steckt mal, unser Wort für Zoo steckt da drin, oder? Kennen wir, ne? Und dahinter steckt das griechische Wort für lebendig. Das heißt, das, was dieser Ausdruck ausdrücken soll, ist einfach, dass das lebendige Wesen sind. Aber das sind nicht irgendwelche Wesen, ne? Denn die wurden uns ja schon mal vorgestellt. Wo kommen die denn das erste Mal in der Offenbarung vor? Wer weiß das?
Sind es nicht die Heiligen?
Die, die heilig, heilig, heilig rufen, wo rufen die denn heilig, heilig, heilig? Vor dem Thron Gottes, jawohl. Ja. Anita, du wolltest was sagen? Perfekt. Im vierten Kapitel kommen die vor, gell? Und da sind die auch am Thron Gottes, oder? Und da werden die beschrieben, ne? Der eine war gleich einem Löwen, das zweite gleich einem Kalb, das dritte gleich hatte das Angesicht eines Menschen und das vierte war gleich einem fliegenden Adler, gell? Und da ist aber gar nicht die erste, dann steht man so ein bisschen daneben und fragt sich, das ist ja eine seltsame Geschichte hier. Aber die kommt ja im Alten Testament auch schon mal vor. Weiß jemand, wo die im Alten Testament vorkommen? Sehr gut. Hesekiel, ne? Wenn es schwierig wird, Hesekiel ist immer eine gute Wahl. Ne? Und zwar Hesekiel 1 und Hesekiel 10, da kommen genau diese Wesen vor in dieser Vision, die der Hesekiel hat, oder wo er den lebendigen Gott kommen sieht und da ist der Thron Gottes förmlich auf einem Wagen, der aus diesen vier Tieren besteht, aus diesen vier lebenden Wesen, oder? Und in Hesekiel 10, Vers 15 identifiziert der Hesekiel dann diese lebendigen Wesen. Darf man einmal aufschlagen, Hesekiel Kapitel 10, Vers 15, dann identifiziert er sie auch ganz eindeutig. Wer diese Wesen sind, Hesekiel 10, Vers 15, darf jemand mal vorlesen? Vers 14 und 15.
Ein jeder hatte vier Angesichter. Das erste Angesicht war das eines Cherubs. Das zweite das eines Menschen. Das dritte eines Löwen. Das vierte, das eines Adlers. Und die Cherubim hoben sich empor. Es war aber dieselbe Gestalt, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte.
Jawohl. Und im Fluss Kebar, wenn wir die Gestalt lesen, dann ist da nicht vom Cherub, sondern vom Kalb die Rede. Na? Aber mit wem identifiziert er jetzt diese lebenden Wesen? Mit dem Cherubim. Das sind die Cherubim. Und die Cherubim werden in dem Psalmen nochmal bezeichnet als der Wagen Gottes. Ja, auf denen fährt er förmlich daher, oder? Das heißt, das sind die Cherubim. Und in welchem Zusammenhang stehen denn die Cherubim in der Bibel? Wo tritt denn der erste Cherubim in der Bibel auf? Sehr gut. Im Paradies? Vor dem Paradies, wenn wir es ganz genau machen wollen, oder? Ne? Richtig, ne? Vor dem Paradies, nämlich was macht der Cherub? Jawohl, der bewacht, ne, mit seinem Schwert. Na, der bewacht den Zugang zum Garten Eden. Ja, ja, der Luzifer, müsste man nach Hesekiel 28 davon ausgehen, dass er auch ein Cherubim war? Das wäre chronologisch vorher gewesen, aber in der Bibel wird er natürlich erst in Hesekiel 28 als solcher erwähnt. Ne? Da wird er definitiv als Cherubim beschrieben. Und zwar als ein wunderschöner, herrlicher, gewaltiger Cherub, der sich dann über seine Stellung erhoben hat. Und die Cherubim sind ganz besondere Engel. Wo sind nämlich diese Cherubim? Was drücken die immer aus?
Sind direkt am Thron Gottes.
Ja, perfekt, dankeschön. Die sind immer am Thron Gottes, das heißt, sie sind in der Gegenwart Gottes, die drücken diese Heiligkeit Gottes aus, oder? Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, als die Plagen beginnen mit den sieben Siegeln, die ersten vier Siegel, da öffnet das Lamm das Siegel und dann ruft immer einer der Cherubim, komm. Und dann kommt einer der Reiter. Und dann kommen in Folge diese vier apokalyptischen Reiter. Und so wie diese Gerichte Gottes über die Erde begonnen werden unter dem Ruf der Cherubim, so finden jetzt die Gerichte Gottes über die Erde ihren Abschluss mit den Cherubim. Denn die Cherubim bringen diese Schalen mit dem Zorn Gottes. Und die kommen direkt aus Gottes Gegenwart, aus Gottes Heiligkeit. Und genau das ist nämlich das Problem. Gottes Heiligkeit, oder? Wie kann ich bestehen vor Gottes Heiligkeit? Ja. Sehr gut. Indem ich Jesus annehme und Gott mich durch ihn sieht. Kommen wir gleich noch drauf. Ne? Jetzt kommen diese Cherubim also heraus, übergeben diese sieben Schalen mit den sieben Plagen, oder? Und was passiert in diesem Moment im Naos, im Heiligtum? Da passiert etwas Gewaltiges. Was steht hier? Was passiert? Ja? Was passiert im Heiligtum?
Voll mit Rauch.
Jawohl. Voll mit Rauch? Von was?
Jawohl. Da ist die Rede vom Rauch von der Herrlichkeit Gottes und es hat eine Folge, die hier steht.
Niemand kann den Tempel betreten.
Jawohl. Niemand kann mehr in den Tempel treten. Aber da steht etwas dabei und dadurch können wir verstehen, was hier geschieht. Laut, Daniel. Sehr gut. Bis die sieben Plagen vollendet sind. Das heißt, das Heiligtum, dort wo Gott gegenwärtig ist, bildhaft, ne? Steht dort, wo Gott gegenwärtig ist, ist gefüllt mit dem Rauch von seiner Herrlichkeit. Wie lange? Bis die Plagen vollendet sind. Warum? Was bedeutet das? Das heißt, dort, wo Gott gegenwärtig ist, ist Rauch und niemand kann mehr hereinkommen, bis die Plagen vollendet sind. Warum?
Kann das sein, dass die Gnade zu Ende ist?
Sehr gut. Jetzt ist die Gnade zu Ende. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, vor Gottes Thron zu treten und um Gnade zu flehen. In diesen letzten sieben Gerichten wird Gottes Zorn vollendet. Na, beim fünften dieser sieben Gerichte fragt er ein letztes Mal, heißt es ein letztes Mal, und sie taten dennoch keine Buße. Und dann gibt es nicht mal mehr diesen Ruf, nicht mal mehr diese Erwartung Gottes auf die Buße. Dann ist alles vorbei. Das heißt, in diesem letzten Gericht geht es tatsächlich in die Vollendung des Gerichts. Wir sehen davor, gell, dieses Stückwerk, wie das Gericht stückweise über die Welt hereinbricht. Wie bei den Posaunengerichten ein Drittel der Erde verbrennt, ein Drittel der Bäume verbrennt. Immer nur ein Teil. Gott schränkt das Leben der Menschen ein, damit sie begreifen, ohne Gott geht es in die Katastrophe. Ohne Gott kann ich nicht leben. Und jetzt kann der Mensch noch umkehren. Aber wenn er nicht umkehrt, dann geht es am Ende in die Vollendung.
Keine Gnade.
Und dann gibt es keine Gnade mehr. Das Heiligtum ist eingehüllt in Rauch. Und jetzt ist es interessant. Im Alten Testament lesen wir das nämlich auch. Wir lesen mehrmals, dass das Heiligtum mit etwas gefüllt war. Als die Stiftshütte eingeweiht wurde und als der Tempel eingeweiht wurde, da wurde das Heiligtum gefüllt mit was? Mit der Herrlichkeit in Form einer? In Form einer Wolke. Das war ja ein Feiertag. Gott macht Wohnung unter seinem Volk. Das war ein Feiertag. Ne? Das ist wie ein Gnadenausdruck. Und wenn was ist, hat Gott gesagt, kommt zu diesem Haus und betet zu mir. Ne? Verstehen wir, gell? War ja genau das, was Salomo dann auch betet bei der Tempeleinweihung. In Jesaja, Kapitel 6, Vers 4, als Jesaja berufen wird, da wird der Tempel auch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes, aber nicht durch eine Wolke, sondern durch Rauch. Da wird das Heiligtum gefüllt durch Rauch. Und dann hört der Jesaja was über Gottes Volk? Was für eine Botschaft? Wollen wir aufschlagen? Also, Jesaja Kapitel 6. Soweit sind wir, Nebukadnezar wird noch nicht erwähnt, aber es geht genau in die Richtung. Jesaja 6, na, ab Vers 4. Und dann können wir mal lesen, Vers 4, und dann darf jemand aus dem Internet lesen, Vers 4, und dann die Verse 8 fortfolgend.
Da bebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde erfüllt mit Rauch. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird zu uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu dem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein.
Bist schon in Vers 13?
Zehntel darin, so fällt auf dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock.
Okay, super. Na, das heißt, wir haben einen Abschnitt in der Zwischendrin noch ausgelassen, wo der Jesaja dann seine ganze Sünde erkennt und dann sagt, weh mir, ich bin verloren, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Das heißt, auch da ist das Tempelhaus mit Rauch gefüllt, aber was ist die Folge? Was für eine Botschaft kriegen wir hier zu hören? Ja, das ist eine Gerichtsbotschaft, oder? Verstehen wir, gell? Auch hier ist es eine Gerichtsbotschaft. Na, es bleibt dieser letzte Gedanke der Gnade. Gott wird sein Volk nicht ganz zunichte machen, gell? Da bleibt dieser Wurzelstock am Stück übrig. Aber davor ist erstmal das Gericht. Ne? Jesaja bekommt die Botschaft. Er soll Botschafter Gottes sein im Volk Israel. Mit welchem Erfolg? Was wird passieren?
Erfolglos.
Ja, erfolglos. Ja, was wird der Erfolg seiner Predigt sein? Was steht hier? Über seiner Predigt werden sie am Ende sogar noch... Was passiert über seiner Predigt? Die bekehren sich gar nicht, sondern was wird seine Predigt bewirken? Jawohl, die verstocken, sehr gut. Das ist die Folge seiner Predigt. Das ist katastrophal, oder? Stell dir mal vor, wir kriegen einen Auftrag und wissen von vornherein, es wird alles schief gehen und sollen ihn trotzdem ausführen.
Das mach mal.
Das mach mal, ja genau. Da hat der Wilhelm Busch mal interessante Predigt drüber geschrieben. Ne? In der Seelsorge Gottes heißt das Büchlein, wo diese Predigt über den Jesaja drin ist. Ne? Was, das ist wohl eins der schwersten, hat er gesagt. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wie hier dem Jesaja, und wir erwarten uns ja eigentlich dann schöne Frucht, wir erwarten uns Bekehrung, wir erwarten uns Erweckung und genau das Gegenteil wird geschehen. Das ist schon eine Herausforderung. Gell? Und jetzt erleben wir das hier wieder. Gell? Das Heiligtum wird gefüllt mit dem Rauch und wir sehen, das Ganze ist eingebettet in eine Gerichtsbotschaft. Gell? Gericht über die Heiden für Israel bedeutet es am Ende, dass die Erlösung naht. Für die Heiden folgt jetzt das Gericht. Jetzt hat der Max vorhin noch was Schönes erwähnt, wo wir über diese Heiligkeit Gottes geredet haben. Ja? Diese Schalen, die kommen ja von den Cherubim, ja? Diese Gerichtsschalen, diese Heiligkeit Gottes. Schaut euch mal bitte noch die Engel an. Wie schauen denn diese Engel aus, die jetzt dieses Gericht bringen? Was steht hier über die beschrieben? Ja. Was steht da über diese Engel?
Ja, ein reines, helles Leinenkleid und einen goldenen Gürtel.
Also, die tragen ein reines, na, glänzendes Leinen. Reines, glänzendes Leinen. Gell? Und um die Brust sind sie gegürtet. Mit? Jawohl, mit einem goldenen Gürtel. Der Max hat vorhin schon gesagt, in dieser Heiligkeit Gottes, die Cherubim kommen hier raus, die bringen diese Schale Gottes, die sind immer in Verbindung mit dieser Heiligkeit Gottes, letztlich zerschellt der Mensch förmlich an dieser Heiligkeit Gottes. Diese Engel, die stellen genau das Gegenteil dar vom Menschen, oder? Wie schauen die aus? Rein, glänzend. Ja, das heißt, wenn wir nur mal den ersten Teil betrachten, das schaut nach außen wie, das ist ein schönes Wort im Deutschen.
Aus dem Ei gepellt.
Ja, perfekt, aus dem Ei gepellt. Ne? Und noch mehr, ne? Die sind wirklich wie aus dem Ei gepellt. Die sind völlig makellos, oder? Wenn man die sieht. Das ist Gewalt. Ja? Völlig makellos, ein reines, glänzendes Leinen. Ja? Wenn ich einen weißen Pulli anziehe, das ist immer Katastrophe. Da ist nicht lang weiß, ganz genau, ne? Verstehen wir? Aber die sind richtig, ne? Wie aus dem Ei gepellt, die sind völlig makellos. Und jetzt passiert etwas Schönes. Jetzt sehen wir so einen Engel, der hier aus der Gegenwart Gottes kommt. Und man kann ja in Gottes Gegenwart auch nur bestehen, wenn man rein ist, wenn man völlig makellos ist. Und jetzt bitte ich euch doch, schlagt mal bitte auf Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Na, da wird selbst der Engel nochmal zu einem besonderen Boten an uns. Der ist makellos, deswegen kann er in Gottes Heiligkeit und Gegenwart bestehen. Wir sind es nicht, Eleonore, oder? Nicht wirklich, ne? Also, aber jetzt schauen wir mal hinein, was der Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. darf gerne wieder jemand vorlesen. Epheser 1, Vers 4.
Ich schreibe es mal auf. Epheser 1, Vers 4.
Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltbund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe.
Jawohl. Was sind wir vor Gott? Was steht hier? Dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Was steht hier über uns?
Dass wir durch ihn erwählt wurden.
Sehr gut, dass wir durch ihn erwählt wurden. Und was steht noch da? Was steht noch? Wir sind in Christus erwählt. Wozu? Sehr gut, dass wir heilig und untadelig sind oder seien vor ihm. Da steht ein Präsens im Griechischen, das bin ich dauerhaft, oder? Das bin ich die ganze Zeit. Dass ich heilig und tadellos, dazu hat unsere Welt, um heilig und tadellos zu sein und in Liebe, wo? Was steht hier? Vor ihm. Ja, Olga, vor deinem Mann bist du es nett, oder? Ja, vielleicht du schon, aber der Daniel nicht vor dir. Ne? Keine Ahnung. Ne? Es hat mal ein lieber Bruder gesagt, Daniel, wir sind als Männer so lange heilig, bis unsere Frauen den Raum betreten. Ne? Damit hat er gemeint, die kennen uns so gut, dass wir es nicht mehr sind. Ne? Also, fand ich sehr witzig. Das ist tatsächlich so, oder? Man kann vielen Menschen was vorspielen, aber denen, die uns am nächsten sind, können wir nichts vorspielen. Verstehen wir? Aber vor Gott, vor ihm bin ich heilig und tadellos und in Liebe. Ja, wodurch? Was steht denn hier? Da steht noch ein zweites in. In Christus. Er hat uns in ihm erwählt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Das heißt, wenn ich in Jesus bin, dann bin ich vor Gott. Heilig. Heilig und untadelig und in Liebe. Ist das nicht immer? Was die Menschen an uns bekritteln, der Friede ist doch kein Heiliger. Und was gibt es an Versagen in meinem Leben? Und untadelig. Schaffen wir. Und in Liebe, wie oft Versagen, was ist mangelhaft in unserer Liebe? Aber wenn Gott uns anschaut, dann sieht er seinen Sohn Jesus und er sieht uns, wie hier den Engel, rein und glänzend, makellos. Ist das nicht gewaltig? Wenn ich Jesus habe, wenn ich in Jesus bin, verstehe, das kann man ganz einfach darstellen, wenn ich hier ein Männchen habe, dann gibt es zwei Lebenszustände, in denen der Mensch sein kann. Die Bibel kennt zwei Zustände. Der eine ist in Sünde. Wenn den Gott sieht, egal ob der was Gutes tut oder nicht, der ist immer in Sünde. Oder aber ich habe Jesus und dann bin ich nicht mehr in Sünde, sondern was ist der andere Zustand? In Christus. Dann ist Christus wie der Mantel um mich herum, verstehen wir? Und deswegen bin ich heilig und untadelig und in Liebe vor Gott, wenn ich Jesus habe. Ist das nicht gewaltig? Auf einmal darf ich, versteht, dieser Engel zeigt mir das, oder? Der kommt aus dieser Gegenwart Gottes, der ist völlig rein, völlig makellos. Und nur so kann ich bestehen in der Gegenwart Gottes. Und ich spüre auf einmal, ich bin's nicht, aber Jesus ist es. Und wenn ich ihn habe, dann bin ich's durch ihn vor Gott, heißt es hier. Nicht vor den Menschen. Ja, das ist wie reingeschmuggelt, ne? Ganz genau. Sehr gut, ne? Das ist doch gewaltig, oder? Ist das nicht wunderschön? Was hat Gott dadurch seinen Sohn aus uns gemacht? Und auf einmal darf ich so vor ihm stehen. Ist das nicht herrlich? Kann ich nur noch staunen. Und deswegen dürfen wir treten in seine Gegenwart. Deswegen dürfen wir Zeit verbringen in seinem Heiligtum, weil wir durch Jesus rein und heilig und untadelig sind. Das ist gewaltig. Und jetzt ist dieser Engel noch gegürtet mit einem goldenen Gürtel um die Brust. Ne? Jedes Detail können wir nicht mehr anschauen. Aber eins noch, wozu hat man den Gürtel gebraucht im Altertum? Braucht man heute auch noch. Genau, Hosen hatten sie noch keine, ne? Aber da ging es um das Gewand, oder? Ne? Wenn wir im Alten Testament sehen, wenn die Leute sich aufgemacht haben für einen Dienst, dann haben sie ihr Gewand gegürtet, oder? Dieser Engel ist auch gegürtet, ne? Diese sieben Engel, die haben einen Dienst, die sind ja Botschafter, die sind unterwegs, deswegen haben die einen Gürtel umgelegt und dieser Gürtel besteht aus Gold. Und jetzt haben wir in der Offenbarung schon gesehen, da findet Gold vor allem an einer Stelle eine ganz große Bedeutung, nämlich ganz zum Schluss. Durch Gold findet die ganze Herrlichkeit Gottes, ne? Dieser ganze Lichtglanz des himmlischen Jerusalems seinen Ausdruck. Gell? Da heißt es, dass sie Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist und dann ist sie dargestellt in völligem Gold, dieses himmlische Jerusalem. Das heißt, ne? Das ist der Gürtel, diese Herrlichkeit Gottes. Und jetzt merke ich, das ist genau das, was Jesus für mich ist. Er ist der, der mich rein, ne, makellos vor Gott stellt. Und er ist meine ganze Herrlichkeit. Paulus schreibt mal im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19, dass Gott all unseren Mangel ausfüllen wird durch Herrlichkeit in ihm, in Christus. Und dann denken wir nur, Kolosserbrief, oder? Kapitel 1, Vers 27. Da heißt es, das ist das Geheimnis Christus in euch. Wie geht's weiter?
Die Hoffnung unserer Herrlichkeit.
Jawohl, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist es, was Jesus jetzt macht. Er macht unser Leben wieder herrlich. Er macht es zu dem, was es eigentlich sein sollte. Seht ihr, und da wird dieser Engel, ne, der aus dieser Gegenwart Gottes kommt, makellos und mit Gottes Herrlichkeit zu einem Bild dafür, wie wir durch Jesus vor Gott stehen dürfen. Ist das nicht was Gewaltiges? Und da können wir Gott nur noch anbeten und danken. Eigentlich hätten wir das Gericht verdient, das über die Erde kommt. Und er hat sowas aus uns gemacht. Und dann ist es Grund, erst recht als Botschafter in diese Welt zu gehen. Ne? Aus dieser Gegenwart Gottes zu leben, wie wir es vorhin gesehen haben. Um noch so lange Zeit ist. Wir haben keine Gerichtsbotschaft, gell? Wir haben noch eine Freudenbotschaft, die weiterzugeben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Bevor diese Engel die Bühne der Weltgeschichte betreten und der Rauch das Heiligtum erfüllt und es kein Zurück mehr gibt. Ich würde schließen an dieser Stelle.